13 Uhr. Meine Damen und Herren, das Wetter bessert sich zusehends. Ich begrüße Sie herzlich zur 9. Ausgabe des Sprachsalz-Festivals. Traditionell wird die Lesung diesmal von einer Tiroler Autorin eröffnet und einführende Worte kommen von Valerie Besel.
Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Irene Brucker. Es ist nicht nur, wir entsprechen jetzt nicht nur der Tradition, eine Tiroler Autorin einzuladen zur Eröffnung, sondern wir freuen uns auch ganz besonders, dass es eine Buchpräsentation ist, nämlich die Präsentation ihres soeben im Heimann Verlag erschienenen Erzählbandes Letzte Ausfahrt vor der Grenze. Irene Bruckers Kurzgeschichten stehen wie alle ihre Texte, und das sind unter anderem die letzten beiden Romane Frauen in Schlafrock 2005, Schuhe für Ruth 2008, ihr Buch Nackte Helden und andere Geschichten von Frauen 2003 oder ihr eben erschienener Erzählband Letzte Ausfahrt vor der Grenze. Sie stehen in dem, was sie verhandeln, nie einzeln für sich oder anders gesprochen. Man hat das Gefühl, all ihre Figuren entstammen der einen Geschichte, kennen sich untereinander, beziehungsweise sind sich zumindest schon einmal begegnet und könnten in der Geschichte der jeweils anderen Figur plötzlich und jederzeit auftauchen. Vielleicht, weil ihnen allen gemein das Thema der zwischenmenschlichen Beziehungen in all ihren möglich und vor allem auch Unmöglichkeiten ist. Sie alle verbindet die, Zitat, Unmöglichkeit, wirklich zueinander zu finden, weil, und auch das ist ein Zitat aus Letzte Ausfahrt vor der Grenze, es sind immer zwei Menschen aus verschiedenen Welten, die vergeblich ihren gemeinsamen Nenner suchen. Die daraus entstehende bzw. die alles voraussetzende Einsamkeit, die Irene Brucker beschreibt, hat aber nie etwas Deprimierendes. Das liegt einerseits an der feinen, pointenreichen Ironie, die die Figur nie der grellen Lächerlichkeit preisgibt und den Leser stets mit und nie über die Figuren lachen lässt. Aber auch daran, dass Irene Brucker das Leben so darstellt, wie es ist, weil es eben keine Ausfahrt aus Alltäglichkeiten gibt, und das ist auch gut so. Dem entspricht auch ihre Perspektive. Irene Brucker schaut ihren Figuren über die Schulter, kommt ihnen einerseits nahe, wie die Therapeutin in der Geschichte Paartherapie im aktuellen Buch. Sie hält aber auch, wie eine gute Therapeutin, die nötige Distanz ein und erteilt ihren Figuren keine Ratschläge. Die Figuren in ihren Werken sind meist Frauen und ihre Lebensentwürfe und Beziehungen. Brucker wählt daraus Momentaufnahmen aus, die durch die schlichte und ökonomische Erzählweise sowie durch die beschriebene Distanz eine Allgemeingültigkeit erhalten, die für das Leben und im Leben eines jeden Lesers genau so vorstellbar ist. Die Figuren gleiten Paarläufen gleich dahin, sie leben in der, Zitat, Ästhetik eines guten Kompromisses, Zitat Ende, die in einer gut durchgehangenen Zweisamkeit oft schon sehr viel wert sein kann. Plötzlich jedoch geraten sie in einen Punkt, der eine Entscheidung abfordert. Sie befinden sich an der letzten Ausfahrt vor einer Grenze, als Möglichkeit, ihrem allzu alltäglichen Leben eine Wendung zu geben, von ihrem gut arrangierten Stilleben abzurücken oder, wie auch im richtigen Leben, eben nicht. Vielen Dank.
Ja, schönen Nachmittag. Es freut mich, dass ich heute als Lesende hier sein darf. Als Mitarbeiterin kenne ich das Festival ja schon jetzt 9 Jahre lang. Und bei so einem Festival, wenn viele Leute zusammenkommen und zusammenarbeiten, gibt es ganz viele wunderschöne Momente. Und es gibt natürlich auch Momente, die weniger schön sind, Momente der Konflikte. Und deswegen habe ich mir gedacht, es kann nicht schaden, heute mit einer Therapie zu beginnen. So als vorbauende Maßnahme. Ich habe allerdings keine Gruppentherapie für Sie parat, sondern ich habe eine Paartherapie parat, aber vielleicht spielt das ja auch ein bisschen hinein. Es paaren sich ja oft gerade die Gegner, und vielleicht kann man da ein bisschen was Positives draus mitnehmen. Paartherapie. Fangen wir an, sagte Barbara zu den beiden, die ihr gegenüber Platz genommen hatten. Weshalb kommen Sie zu mir? Um unsere Beziehung zu retten, sagte die Frau. Richtig, bestätigte der Mann. Ein attraktives, sympathisches Paar, beide Mitte 40, verheiratet. Sie hatten sich die Plätze nah beieinander gewählt, Das kam selbst in sehr zerrütteten Beziehungen häufig vor. Die ungewohnte Situation brachte es mit sich, dass manche Paare sich beim Übertreten der Schwelle noch einmal kurz verbündeten. Können Sie das konkretisieren? Fragte Barbara. Wir haben so selten Zeit füreinander, erklärte der Mann. Ja, bestätigte die Frau, wir haben wirklich nur sehr selten Zeit füreinander. Er ist meistens nicht da, wenn ich ihn brauche. Und das tut mir auch sehr leid, sagte der Mann. Aber die Umstände lassen es oft einfach nicht zu. Er wandte sich an die Frau. Mir geht's doch genauso. Wenn ich dich brauche, hast du ja auch nicht immer Zeit. Barbara richtete sich auf ein längeres Gespräch ein. Die objektive Zeit einer Sitzung betrug 50 Minuten, aber wie der Wetterbericht neuerdings auch die gefühlte Temperatur angab, rechnete sie bei diesen Sitzungen mit gefühlter Zeit. Bei diesen beiden mit ihren höflichen Umgangsformen, die wie ein klebriger Schmelz die kleinen Unglücksnester überzogen, würde sie ganz entschieden von der objektiven Zeit abweichen. Barbara schätzte ungefähr doppelt so lang. Sie unterdrückte das Verlangen, jetzt schon nach einem der süßen Drops zu greifen, die in einer kleinen Schale am Tisch standen, hauptsächlich für ihre eigene Versorgung. Wie lange sind Sie zusammen? Fast 7 Jahre, sagte die Frau, 7 sehr glückliche Jahre. Wir hatten es immer schön miteinander, bestätigte der Mann, kaum Auseinandersetzungen, wir teilen dieselben Interessen, können gut miteinander reden, wir haben Vertrauen zueinander und auch im Bett klappt es prima, um nicht zu sagen fantastisch. Wir lieben uns wie am ersten Tag. Sie macht mich glücklich und sie gefällt mir noch immer. Er fasste nach der Hand der Frau und drückte sie mit einer innigen Geste. Wie therapiert man ein glückliches Paar, ohne es ins Unglück zu stürzen? Aber möglicherweise steckte das Unglück hier ja in zwei besonders verkorksten Gemütern. Bei der menschlichen Psyche war man auch mit jahrzehntelanger Erfahrung vor Überraschungen nicht sicher und in der Dynamik von zwei Seelen, die auf geheimnisvolle Weise zusammenspielen oder sich gegenseitig auszuspielen versuchen, schon gar nicht. Wir sind beide sehr engagiert im Beruf, das waren wir schon immer, erzählte die Frau. Unsere Kinder sind mittlerweile erwachsen, es sind zwar nicht unsere gemeinsamen Kinder, weil wir diese Partnerschaft ja erst später eingegangen sind. Ich will nur sagen, auch mit den Kindern gibt es kein Problem. Vielleicht ist es ja gar nicht einmal so sehr die mangelnde Zeit selbst, aber es gibt Themen, die wir ausgrenzen müssen. Barbara schwieg, um der Frau die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken zu vertiefen. Erst als nichts mehr kam, hakte sie nach. Welche Themen? Themen, die das Zusammenleben im Alltag so mit sich bringt, sagte die Frau, und zum ersten Mal wirkte ihr Blick auf den Mann ein wenig unsicher. Es ist aber nicht so, dass wir nicht an unserer Beziehung arbeiten würden, setzte der Mann hinzu. Wir haben einen Nachmittag und einen Abend in der Woche ganz allein für uns reserviert. Diese gemeinsamen Stunden sind uns heilig. Wir verzichten nur im äußersten Notfall darauf. Sollen wir näher darauf eingehen, fragte er. Worauf, fragte Barbara. Auf unsere schönen gemeinsamen Stunden, sagte die Frau. Barbara unterdrückte ein Seufzen. Wenn Sie das Gefühl haben, es sei wichtig, dann ja. Und so schenkte sie ihnen ihr Ohr und ihre nicht ganz ungeteilte Aufmerksamkeit, denn während sie Beteuerungen von einem zärtlichen, verständnisinnigen Liebesleben mit wunderbarem Sex hörte, überlegte sie, ob sie zur nächsten Abendeinladung Knödel mit gelber oder doch lieber mit schwarzer Polenta, also mit Mais oder Buchweizen oder gar Esskastanienmehl zubereiten sollte. Aber Sibylle, die kapriziöse weibliche Hälfte des eingeladenen Paares, verzichtete ohne dies aus Diätgründen auf jede Beilage und Kurt, Barbaras unverbesserliche Hälfte, konnte es sich dann nie verkneifen, mit einem Seitenblick auf Barbara zu bemerken, dass solche Diätmaßnahmen ja durchaus Wirkung zeigten, wenn man sie nur konsequent durchhielte. Worauf Barbara jedes Mal zwar nicht der Appetit, aber jede Lust auf weitere Konversation verging, was wiederum Norbert dazu veranlasste, aus falsch verstandener Diplomatie über unverfängliche Themen zu referieren. Aber unverfängliche Themen wurden schnell verfänglich, wenn Norbert darüber referierte, weil er stets in diesem unerträglich dozierenden Tonfall redete. Und dann schnell immer zu seinem Lieblingsthema Fußball schwenkte, was Kurt sich gern zunutze machte, um auf die neuesten Wettskandale und auf Korruption zu sprechen zu kommen. Und niemand hielt es dann mehr für wert, Barbaras bestens gelungene Nachspeise aus selbstgepflückten Himbeeren ausdrücklich zu loben, sowie das ganze prächtige Essen mit einem mehrfach wiederholten einflusslosen »Mmm« aus 3 Mündern insgesamt unterbeurteilt werden würde. Das wusste sie jetzt schon. Schließlich würde sie dafür 4 Stunden in der Küche gestanden sein, ohne dass Kurt ja auch nur mit einem Handgriff behilflich gewesen sein würde. Aber wenn sie das so nebenbei beim Servieren des Hauptgerichtes vor den Freunden erwähnte, schoss er mit Giftpfeilen zurück und verriet, dass sie unter der Woche bevorzugt Convenience-Food koche und auch vor dem einen oder anderen Bäckchen Instantsuppe mit penetrantem Maggi-Geschmack nicht zurückschrecke, sodass Norbert sich bemüßigt sah, auch ein paar kompromittierende, durchaus witzige Details aus Sibylles Leben preiszugeben, was Barbara einigermaßen versöhnlich zu stimmen vermochte und zu lautem Gelächter verleitete, dass Sibylle jedes Mal mit gezwungener Fröhlichkeit einstimmte, weil ihr nie klar war, dass sie von dem Kakao, durch den man sie zog, nicht nur trank, sondern gierig schlürfte, weshalb sie noch ein paar Anekdötchen aus ihrem schusseligen Leben obendrauf setzen würde, bei denen sie nur vermeintlich schlecht wegkam, denn in Wirklichkeit appellierte sie mit zur Perfektion ausgefeilter Hilflosigkeit an den Beschützerinstinkt der Männer und, wie nicht anders zu erwarten, fielen beide jedes Mal darauf herein und machten ihr Komplimente, dass ihr Leben ja doch ganz gut im Griff, dass sie ihr Leben ja doch ganz gut im Griff habe und dass sie darüber hinaus auch noch fantastisch aussehe. Und Kurt pflegte das gern zu wiederholen, wenn die beiden längst wieder gegangen waren, wie fantastisch Sibylle doch aussehe und welche tolle Figur sie noch habe und wie tüchtig sie sei. Und dabei dachte er nicht einen Augenblick daran, Barbara beim Tisch abräumen zu helfen, sondern genehmigte sich in aller Ruhe noch ein Gläschen Wein und sprach von einem überaus gelungenen Abend, sodass Barbara sich jedes Mal fragte, wer von ihnen beiden an einer eklatanten Wahrnehmungsstörung litt und ob ihre Ehe nicht längst zu Ende war. Ja, so ist das bei uns, schloss die Frau die gemeinsamen Ausführungen. Barbara fragte sich, nicht wie sonst bei kompliziert gelagerten Fällen, ob sie etwas Wesentliches überhört hatte. Sie war das Geflöte und Gezirpe endgültig leid. Vielleicht sollten sie nach Hause gehen und einfach so weitermachen wie bisher. Kochen sie sich am besten etwas Feines und dann... Es geht aber nicht, unterbrach sie der Mann. Und warum nicht, fragte Barbara. Wir haben getrennte Küchen, sagte die Frau. Ach ja? Und warum? Hatte sie am Ende doch etwas überhört? Wir sind verheiratet, sagte der Mann. Das weiß ich, das haben sie schon zu Beginn gesagt. Aber nicht miteinander, sagte die Frau. Sondern, fragte Barbara. Ich mit meiner Frau, sagte der Mann, und ich mit meinem Mann, sagte die Frau. Barbara musste erst die letzten Reste des Tops hinunterschlucken, bevor sie imstande war, einigermaßen gelassen die nächste Frage zu formulieren. Und welche Beziehung wollen Sie nun retten? Alle drei, sagten die beiden unisono, fassen sich wieder an der Hand und sahen Barbara erwartungsvoll an. Ja, es geht in diesem Erzählband um letzte Möglichkeiten, vielleicht manchmal auch nur um vorletzte Möglichkeiten oder um vorvorletzte Möglichkeiten. Wie viele Möglichkeiten danach noch kommen, weiß man ja nie. Deswegen sollte man vielleicht fast alle nützen, die sich ergeben, die gut sind natürlich nur. Und um so eine Möglichkeit, noch einmal eine andere Ausfahrt im Leben zu nehmen, geht es in der nächsten Geschichte. Sie heißt Eine Woche. Eine Woche. Manchmal gefiel es Gaston seiner Frau, Vorschläge zu unterbreiten, die sie nicht akzeptieren würde. Laute Szene, Urlaubsorte voll ausgeflippter Gäste, überteuerte Anschaffungen ohne größere Notwendigkeit, eine neue Stellung im Bett, die aufgrund ihrer akrobatischen Komplexität nur schwer realisierbar war. Er freute sich dann über ihre Empörung und über das starke Band, das sie beide zusammenhielt, und wandte sich wieder vernünftigen Dingen zu. Als er in Ermangelung anderer Ideen vorschlug, sich zum Hochzeitstag gegenseitig eine Woche zu schenken, und zwar für jeden von ihnen beiden eine Woche, über die man dem anderen keine Rechenschaft abzulegen brauchte, war sie allerdings sofort dafür gewesen. Warum nicht? Ist doch einmal etwas anderes, hatte sie gesagt. Aber Liebling, hatte er schnell eingewendet, das war doch nur so zum... Also ich finde, wir sollten da jetzt nichts Unüberlegtes. Nein, wirklich, Gaston, ich finde, das ist eine gute Idee. Ein Experiment, lass es uns versuchen. Sie sah attraktiv aus, jung und unternehmungslustig, keine Spur mehr von ihrer früheren Bedachtsamkeit. Damit war er sich selber in die Falle gegangen, denn er brauchte eine solche Woche nicht und sie brauchte eine solche Woche ebenfalls nicht. Aber es war schwierig, das Angebot zurückzuziehen. Er hätte sich lächerlich gemacht, außerdem wäre es ein Zeichen schwelenden Misstrauens gewesen, also versuchte er seiner Idee etwas Positives abzugewinnen. Natürlich ging es dabei nicht um die Freiheit von der Ehe, was immer das heißen mochte, sondern um Befreiung von den kleinen Zwängen des Zusammenlebens, denen auch mit viel Toleranz kaum zu entkommen war. Man trabte im Zweiergespann, ohne sein eigenes Tempo bestimmen zu können, sang immer im Duett, spielte im Doppel, musste ständig Rücksicht nehmen auf Organisation, Termine, Wünsche, Forderungen, Gefühle. Musste ständig sagen, wohin man ging und wann man die Absicht hatte, nach Hause zu kommen. Wehe, man hätte die Wohnung einmal ohne Vorankündigung mit einer Reisetasche verlassen. Wo willst du hin? Ach, nur für ein paar Tage verreisen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Natürlich nicht, ich bring bloß die alten Schuhe zum Container. Je länger er darüber nachdachte, umso besser fand er die Idee. Nicht einmal sich selbst gegenüber war er misstrauisch. Er würde recht gut wissen, was er mit der Woche anfangen sollte. Die Füße hochlagern und einmal so richtig ausspannen, das eine oder andere Gläschen Whisky am Abend. Vielleicht würde er tatsächlich ein paar Tage wegfahren, um allein zu sein, ohne tiefgreifende Absichten. Aber dann traf er doch im hintersten Winkel des Gedankengebäudes aus diffusen Vorstellungen und wahren Plänen auf eine ferne Versuchung. Eine Woche, da ließe sich einiges machen, was man ansonsten lieber bleiben ließ. Denn darauf kam es wohl an bei einem derartigen Arrangement, sonst hätte es keinen Sinn gehabt, fand er, ohne es laut zu sagen. Seine Frau sah das offenbar anders. Es geht um die Freiheit, nur sich selbst gegenüber verantwortlich zu sein und keine Erklärungen abgeben zu müssen. Erklärungen, die man im Falle, dass man etwas tat, was man ansonsten nicht tut, ohne dies nicht abgeben würde, fragte er sich. Die Sache war bereits im theoretischen Durchlauf kompliziert. Sie wählten eine Woche Anfang Juni. Es war besser, sich auf eine gemeinsame Woche zu einigen, denn Spielregeln gemäß vermieden sie es, darüber zu reden, wie sie diese Woche gestalten wollten. Es konnte gut sein, dass beide zu Hause blieben, die ganze Zeit nichts Besonderes passierte und sie miteinander lebten wie immer. Vielleicht würden sie sogar gemeinsam etwas unternehmen, das war ja nicht gegen die Abmachung. Gaston sah bereits das gute Ende des Experimentes voraus. Sie würden sich bestätigen, dass sie solche Freiheiten überhaupt nicht brauchten und eine herrliche Woche voll neuer Impulse miteinander verbringen. Als seine Frau in den frühen Morgenstunden ihre Koffer packte, war Gaston klar, dass er nicht so glimpflich davonkommen würde. Er vermied es, ihr beim Packen über die Schulter zu schauen. Im Bad aber fehlten einige Badetücher, wahrscheinlich hatte sie sich für ein paar Tage Wellness entschieden. Sie bestand auch in erstklassigen Häusern immer auf eigenen Badetüchern. Wellness, das hieß Niederösterreich oder Steiermark oder Burgenland oder Meran, das hieß nicht Rom, New York, Lissabon oder Madrid Wellness, das hieß Overknee-Bademäntel, Gurkenmasken und Massagen von beleibten Knetspezialistinnen, das hieß nicht schummrige Bars, Zwielicht, Erotik, Verführung. Wohl war ihm trotzdem nicht. Tja, sagte er. Ist ganz schön spannend, so ein Experiment, nicht wahr? Ein Taxi wartete vor der Tür, ein kurzes Winken durchs Heckfenster, ein letzter angedeuteter Kuss. Dann war sie fort. Um die Zeit nicht zu vergeuden, tippte Gaston den restlichen Vormittag neue Angebote für Kunden in den Computer. Danach genehmigte er sich einen kleinen Imbiss aus dem Kühlschrank und einen frühen Whisky mit Zigarre bei geschlossenen Fenstern. Nach dem dritten Schluck empfand Gaston das Alleinsein als Privileg. Allzu oft fühlte er sich in diesen Räumen als Gast. Zwar als gern gesehener Gast, aber eben als Gast und es war ein längst verdrängter Gedanke, dass das hier alles auch ihm gehörte. Im Vorzimmer verharrte er eine Zeit lang über einer Topfpflanze, in deren dunkelgrüner Mitte sich eine grell-orange Blüte aus einer zu engen Kapsel schälte. In der Küche inspizierte er alle Messer auf Schneidetauglichkeit und besah sich die Schubladen. Manche Utensilien lagen ihm fremd in der Hand wie medizinisches Besteck und er rätselte über ihren Gebrauchswert, manche allerdings wusste er schnell einzuordnen. Messer, Löffel, Gabel, Kartoffelschäler, Gemüsestampfer. Alles picobello sauber und am Platz. Ohne einen Hintergedanken fuhr er mit dem Finger in einer fast zärtlichen Geste über ein hochgehängtes Regal und nickte. Seine Frau war ordentlich in Haushaltsdingen und überhaupt. Nach Einbruch der Dämmerung hielt es Gaston nicht mehr im Haus. Als er nach einem Tag in geschlossenen Räumen frische Luft um sich spürte, erfasste ihn ein Vorgeschmack auf das Gefühl unbändiger Freiheit. Er beschleunigte seinen Schritt. Wenige Straßenzüge stadteinwärts entdeckte er ein neues Lokal auf Altgemacht. Der vertrauenswürdigste unter all den trüben Typen an der Theke sah mit seinem karierten Hemd und dem langen Bart aus wie ein Holzfäller. Gaston setzte sich neben ihn auf einen Hocker. An der rustikalen Bar und spärlichem Raum lauter Männer. Hinter der Bar stand ein Mann. War eine neue Form von Apartheid ausgebrochen? »Wo sind die Frauen?«, fragte Gaston seine Nachbarn. »Welche Frauen?«, fragte der andere, ohne von der Sportseite der Zeitung aufzublicken. Eine Viertelstunde tat sich nichts, außer dass der Holzfäller ein Bier bestellte. Plötzlich war Gaston klar, wo die Frauen waren. Dort, wo seine jetzt auch war. Dort, wo das Leben dröhnte und rauschte und die Musik in tiefen Herzfrequenzen wummerte. Dort konzentrierten sich auch die Alpha-Männer. Muskelprotze mit Aufreißerblick, sie traten in Mannschaften auf. Fußballclubs, Hockeyclubs, American Football Clubs. Naja, vielleicht eher die Alt-Veteranen, die Grey American Footballers, die Silberbälle. Die Jüngste war seine Gute ja auch nicht mehr. Attraktiv das Jahr, aber ein bisschen angejaht. Darüber würde auch das schmeichelnde Barlicht nicht hinwegtäuschen können. Gaston trank sein Bier aus, zahlte und ging nach Hause. Nach einer durchwachten Nacht, in der er nur seine eigene Betthälfte beanspruchte, schwor er Rache für alle Fantasien, die ihn bis zum Morgen quälten, frivole Fantasien von leichtsinnigem Spaß und schwerem Verrat. Seine Frau hatte es nicht für nötig befunden, eine kleine Handy-Nachricht zu übermitteln. Machte sie sich denn überhaupt keine Gedanken, was er anfing? Er hatte sie immer schon in Verdacht gehabt, uneifersüchtig zu sein, aber das hier war Ignoranz. Da blieb nur eines, es ihr gleich zu tun. Er musste handeln, ehe die Woche vorbei war. Gaston packte zusammen und hängte den guten Anzug ins Auto, dann fuhr er los. Sie beide hatten vor einigen Jahren ein paar Tage in einem Hotel an einem idyllischen See verbracht, um nach dem Auszug der Tochter ihre Zweisamkeit zu zelebrieren, aber die Idylle war durch Strandpartys gestört worden und sie waren vorzeitig abgereist. Bei der Einfahrt in den Ort sah Gaston auf der Seepromenade Frauen mit entspanntem Urlaubsgesicht vorbeispazieren, kein schlechter Platz, Freizeit und Freiheit zu genießen. Er fand ein Zimmer in einem Mittelklasse-Hotel, verbrachte den Tag mit Müßiggang, gönnte sich ein gutes Essen, ein feines Mittagsschläfchen, einen kleinen Spaziergang rund ums Hotel und freute sich auf den Abend. Die Saison war erst im Anlaufen, aber ein paar Nachtlokale hatten geöffnet. Er suchte sich keines mit nackten Tänzerinnen, er suchte sich eines mit einer soliden, großzügigen Bar, angenehmem Ambiente, unaufdringlicher Hintergrundmusik. In der Bar gab's auch Frauen. Eine einsame, rothaarige Schöne saß an der Theke und trank Milch mit Strohhalm. Gaston platzierte sich unauffällig neben sie. Kaum 5 Minuten schon hatte sie Augenkontakt mit ihm aufgenommen, eindringlichen, absichtsvollen Augenkontakt. Möglicherweise galten ihre Avancen aber dem fein herausgeputzten Kerl, der mächtig rechts von ihm thronte und ständig auf die Uhr blickte. Dann jedoch gab es keinen Zweifel mehr. Sie sah Gaston an, schaute Weg, sah ihn noch einmal an, lächelte. Gaston lächelte, sah Weg und wusste nicht, was tun und was denken. Er war schon 100 Jahre nicht mehr in so einer Situation gewesen, nicht mit einer frei verfügbaren Nacht im Koffer. Als sich die Dame auf die Toilette verdrückte, hätte zu gerne gewusst, was Frauen dort so lange machten, wenn sie doch nie anders herauskamen, als sie hineingingen. Nickte sein Sitznachbar ihm zu und kommentierte, weiße Leber. Die Dame hat eine weiße Leber. Was? Krank? Von einer weißen Leber hatte Gaston nur bei gestopften Gänsen gehört. Um bei ihnen eine große, außerordentlich fette und sehr weiße Leber zu erzeugen, bedurfte es einer besonderen Mästung. Das Trinkwasser wurde mit Sand und Holzkohle vermischt, aber bei Frauen treibt's mit vielen. Ah, eine Nymphomanin. Gaston rückte einen Hocker ab und als sie zurückkehrte, ignorierte er ihr Lächeln, worauf sie ihre Blicke wieder frivol schweifen ließ und sie schließlich einem Typen zuwandte, der sich links von ihr niedergelassen hatte. Gaston und sein Kumpan nickten. Eindeutig ein Fall von weißer Leber. »Ich muss mich jetzt fertig machen, jetzt beginnt gleich das Karaoke-Programm«, sagte Fred, nachdem er sich vorgestellt hatte und sie beide tiefschürfende Gedanken über die chaotische Komplexität von Frauenseelen zugemurmelt hatten. »Wird hier jetzt etwa Karaoke gespielt?«, fragte Gaston. Fred nickte und ließ einen schweren Arm auf ihn niederfallen. »Ich bin der Moderator und du machst selbstverständlich mit.« »Ich?«, fragte Gaston. »Niemals.« Gaston, Hatte seinen Namen nicht etwa von einem französischstämmigen Zweig der Familie, er hatte ihn seiner Mutter zu verdanken, womöglich, weil man in französischen Filmen oft so nach dem Diener oder dem Kellner rief. Gaston oder Garçon, das machte keinen Unterschied. Gaston war aufs Gehorchen trainiert und darauf, seiner Mutter zu gefallen. Er hatte als Kind gern gesungen und sie hatte behauptet, er hätte Talent. Gaston war unsicher, bis man ihm in der Schule dasselbe bestätigte. Er wollte den Lehrern gefallen und seinen Mitschülern, aber beides zugleich war nicht möglich. Die Mitschüler spotteten, unser Heintier. Schließlich weigerte er sich, im Unterricht vorzusingen und brachte nicht einmal mehr den Mund auf, wenn die ganze Klasse im Chor grölte. Es gab Zeiten, da verfluchte er die späten 60er Jahre, in die seine außerfamiliäre Sozialisation gefallen war, weil sie jeden Ansatz von Virtuosität im Keim erstickten. Am Lagerfeuer sitzen und mit verklärten Augen drei glanzlose Akkorde auf der Gitarre schrummen, war das höchste der Gefühle, und wehe, wenn ruchbar wurde, dass jemand ernsthaft Musikunterricht nahm. Gaston hätte es nicht gewagt, sich derart zum Außenseiter zu stempeln. Mit dem Studium war es dasselbe. In seinen Kreisen galt das reif und selbstverantwortlich, wer es abbrach. Gaston schmiss die Uni im dritten Semester. Jahre später traf er auf ehemalige Schulkollegen, die promoviert hatten, sogar in den korrumpierenden Fächern Jus und Betriebswirtschaft. Und er traf auf Schulkollegen, die offensichtlich doch ein Instrument gelernt hatten. Sie spielten entweder bei hervorragenden Bands oder setzten sich bei Partys zur Begeisterung der Gäste ans Klavier. Einer hatte es sogar bis zum ersten Geiger im Landesorchester gebracht. Gaston empfand es als Verrat, dass sie ihren Weg klammheimlich gemacht hatten, ohne ihm etwas davon zu sagen. Wahrscheinlich hätte er mitgezogen, wäre ihm bewusst gewesen, dass sich im Untergrund die Streber trafen. Mittlerweile war er darüber hinweg, aber kleine Wunden waren geblieben, und dass er jetzt die brüchigen Fistelstimmchen und falschen Tonfolgen der Möchtegerne hörte, hielt er es nicht mehr aus, er ging auf die Bühne. Und er machte sich gut. Das Publikum spendete großzügig Applaus, forderte ihn auf, weiter zu singen. Weil sich nach ihm niemand mehr meldete und auch Fred darauf drängte, sang er weiter. Während eines schmelzenden Liebesliedes mit leicht peinlichem Inhalt schob sich der Gedanke an seine Frau zwischen die Töne und Zeilen. Sie hat ihn für verrückt erklärt. Wahrscheinlich wäre sie noch enttäuschter von ihm gewesen, als hätte sie in Flagranti ihn mit der rothaarigen Nymphomanin erwischt. Schnell schob er den Gedanken beiseite, er musste sich ja auf den Text konzentrieren und aufs Atemholen für den nächsten Refrain, die nächste Strophe, das nächste Lied. Als sich ein angesäuselter Konkurrent in die Show drängte und mit My Way punkten wollte, überließ Gaston ihm die Bühne. Der andere scheiterte, bekam Buhrufe zu hören und Gaston wurde erneut auf die Bühne gebeten. Sein Mitleid hielt sich in Grenzen, in der Showbranche herrschten die unbarmherzigen Gesetze des Marktes. Wer sie nicht begriff, wer ihnen nicht standhielt, hatte hier nichts verloren. Mit einem verschmitzten Frank Sinatra-Lächeln trat er zur nächsten Runde an. »Du bist großartig«, sagte Fred, als sie nach der offiziellen Sperrstunde noch gemeinsam ein Bier an der Bar tranken. »Die Leute lieben dich.« »Findest du?«, fragte Gaston, und sein Herz weitete sich voll vorgeschobener Bescheidenheit. »Morgen bist du der Höhepunkt im Programm«, sagte Fred. »Zuerst lassen wir den Pöbel singen und dann kommst du. Und mit dir kommt die Liebe, eine Liebe fürs ganze Leben«, ergänzte Gaston in Gedanken. So sehr waren seine Hirnwindungen von den Harmoniewellen des deutschen Schlagers umspült. Auch am zweiten und dritten und vierten Abend sang Gaston Karaoke und immer mit kolossalem Erfolg vor wachsendem Publikum. Er fühlte sich am Höhepunkt seines Lebens, allerdings ging die Woche zu Ende, es war mittlerweile schon Freitag. An diesem Abend, seinem letzten, würde er noch eins draufsetzen, indem er bei Singing in the Rain eine kleine Steppeinlage vorführen wollte. Er hatte einen ganzen Tag im Hotelzimmer an der 1,5-minütigen Nummer gearbeitet und aufgrund mangelnder Vorlagen völlig unorthodoxe Schrittfolgen einstudiert, aber er war sicher, dem Publikum würde es gefallen. Aufmerksam lauschte Gaston an diesem Abend seinem Vorprogramm, aber alle machten den gleichen Fehler. Sie sangen nicht, sie lasen. Dabei stockten sie, verloren den Faden, eilten auf flüchtigen Textzeilen der Melodie nach, verschluckten Wörter, verschluckten Töne, verschluckten sich, überhörten den deutlichen Einsatz zum Refrain, und wenn sie endlich ein paar in Wort und Ton harmonisierende Silben gefunden hatten, wollten sie vor lauter Dankbarkeit nicht davon ablassen, waren wieder zu spät, stolperten blind und taub durch die letzten Takte, verpassten den Schluss und klappten den Mund erst zu, wenn das Lied längst zu Ende war. Mensch, dachte Gaston, was für eine Qual. Warum tut sich jemand so etwas an und vermittelt dann auch noch den Anschein, es macht Spaß? Als er in der Pause vor seinem Auftritt sein Outfit prüfte, passte ihn die rothaarige Nymphomanin vor der Toilette ab, hob die Lockenpracht an und hielt ihm ihren weißen Hals für ein Autogramm hin. Sie wisse schon, was sie sich wünsche, sagte sie. Aber jetzt noch nicht verraten, bemerkte Gaston mit einem galanten Augenzwinkern. Während er ihr folgte, die sich in unmittelbarer Nähe der Bühne platzierte, drängten sich Gaston ein paar elementare Überlegungen auf. Hieß für die Masse mit der Masse. Doch wohl nicht. Es hieß zu wissen, was die Leute wollten und was man selber wollte. Aber Karaoke singen war keine Lebensdisziplin, schwierig damit in alltäglichem Rahmen zu reüssieren. Ach, Gaston, lange nicht gesehen, was treibst du denn so die ganze Zeit? Ich habe meinen Job an den Nagel gehängt und tingle jetzt als Karaoke-Sänger durch die Lande. Interessant. Kann man davon leben? Ehrlich gesagt, mehr schlecht als recht, aber es macht unheimlich viel Spaß. Gaston, mir kannst du es ruhig sagen, das mit dem Job lief wohl nicht mehr so richtig, sie haben dich an die Luft gesetzt, stimmt's? Was er hier machte, war unterste Schublade. Das Beste aus der untersten Schublade, aber das endete nichts am fragwürdigen Prestige. Obwohl er erst jetzt die Mission der leichten Muse begriff. Die Begeisterung der Leute, wenn man genau hinsah, wusste man, woher sie kam. Aus den Tiefen der Uterusseligkeit, von dort, wo keiner einen Gedanken an ein Problem verschwenden wollte, für dessen Lösung auch nur ein minimaler Nachdenkprozess nötig gewesen wäre. Sie alle waren hier, um nichts zu denken, und er versetzte sie in den Zustand der ersehnten Betäubung. Manche kamen bereits mit diesen betäubten Gesichtern zur Tür herein, man musste aufpassen, dass man sie nicht mit einer unbedachten Äußerung ins Leben zurückkrempelte. Sie waren nicht dumm, sondern müde vom Klugsein. Er konnte das nachempfinden, er war das auch, aber er musste wach sein, eine Spur klüger sein als sie, damit das Spiel funktionierte. Er hätte ein Buch darüber schreiben können, wie Alleinunterhalter sich fühlen. Während Gaston überlegte, wie er zu einer weiteren Woche kommen könnte, sah er plötzlich ein bekanntes Gesicht verschwommen wie eine Erinnerung ganz hinten im Dunstkreis der an die Sitzplätze drängenden Lokalbesucher. Es riss ihn herum, ein Schwall Bier schwappte aus seinem Glas und der Schweiß drang ihm augenblicklich aus allen Poren. Konnte das wahr sein? Kein Zweifel, sie war es. Sie stand allein etwas abseits der Menge und war gerade dabei, einen Platz auszuspähen. Er zögerte, dann steuerte er wie in Trance auf sie zu. Sie schien nicht sehr überrascht, ihn zu sehen. Gaston, wie schön, dass wir uns hier wiederfinden. Er bemühte sich um ein zustimmendes Lächeln und neigte sein Gesicht nahe an ihr Ohr. Seit wann bist du denn da? Flüsterte er heiser. Ein paar Tage, aber ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung bereits aufgegeben, dass ich dich treffen würde. Bist du denn nie am Strand gewesen? Selten, sagte Gaston und vermied den Blickkontakt mit umstehenden Gästen, die ihn grüßen wollten. Und du, was hast du die ganze Zeit gemacht? Warst du schon öfter hier in diesem Lokal? Nein, aber es soll sehr unterhaltsam sein. So ein schräger Typ bringt hier die Leute zum Toben. Bemerkenswert, sagte Gaston geistesabwesend, als hätten wir uns abgesprochen. Wir kennen uns eben schon so gut, sagte sie. Es hat etwas für sich, wenn man sich so gut kennt. Man weiß, man gehört zusammen. Während vorn auf der Bühne Fred zum Mikrofon griff und einen gegen jede Correctness verstoßenen Witz zum Besten gab, traten in Gastons Kopf die Schlachtformationen des Über-Ich auf und knüppelten sich gegenseitig nieder. Warum nicht auch einmal für die eigene Frau singen? Vielleicht hätte es ihr gefallen. Aber als er sah, wie sie erwartungsvoll zur Bühne hinblickte und leicht die Lippen schürzte, bereit, mit einer einzigen spitzen Bemerkung ein vom Böbel gefeiertes aufstrebendes Talent zunichte zu machen, war plötzlich Ruhe in seinem Kopf. Er wusste, was er zu tun hatte. Er fasste sie am Arm, zog sie hinüber zur Tür und sagte, »Lass uns von hier verschwinden.« »Aber warum denn? Es ist doch ganz nett«, sagte sie. »Zu laut und zu turbulent«, entgegnete Gaston. Und dieser Karaoke-Typ kann überhaupt nicht singen. Danke.